Hier wird nicht gewohnt, hier wird bereits gelebt. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Mit Markus Egger.
Ja, ich bin heute hier im wohl berühmtesten unserer Gemeindebauten im Karl-Marx-Hof im 19. Bezirk. Vor mir steht links der Seemann, die Statue, und rechts die Autorin und Journalistin Juba Arnautovic. Vielen Dank fürs Kommen heute.
Ja, danke für die Einladung, und es ist jetzt ein wunderschöner Tag. Freut mich. Ja.
Sie haben hier gewohnt im Karl-Marx-Hof, ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Es ist schon sehr lange her. Von meinem 10. bis zu meinem 12. Lebensjahr habe ich auf der Stiege 1 gewohnt.
Und Sie haben mir vorher gesagt, wo wir hier stehen, das war Ihr Schulweg. Da sind Sie mit dem Rad vorbeigefahren oder zu Fuß gegangen?
Nein, ich bin zu Fuß gegangen von der Stiege 1, also von ganz unten, den Karl-Marx-Hof entlang bis zur Grinzinger Straße. Dort war meine Schule.
Da würde ich sagen, schauen wir mal Richtung Stiege 1. Sie kennen sich wahrscheinlich besser aus als ich. Wo müssen wir hin?
Darunter. Da kann ich, wenn wir beim Blauen Bogen vorbeigehen, kann ich Ihnen auch gleich eine Geschichte erzählen.
Sehr gut. Also wir plaudern sowieso. Das ist ja fast ein interaktiver Podcast bei mir immer. Das heißt, Sie haben ja auch eine sehr bewegte Familiengeschichte. Die Eltern haben sich in Russland im Gulag kennengelernt. Ist der Vater auch in einem Gemeindebau aufgewachsen? Der war ein Arbeiterkind?
Mein Vater ist in Favoriten aufgewachsen, in einem Arbeiterbezirk, aber in einem Zinshaus. Also wie es halt noch früher so üblich war, in einem Zinshaus mit sehr vielen Parteien und ein richtiges Arbeitermilieu.
Und der Vater ist dann von den Großeltern nach Russland geschickt worden. Ich glaube 1934, stimmt das?
Ja, also wir stehen ja hier am 12. Februarplatz. Der 12. Februar 1934 war eine Zäsur für ganz Österreich und auch für meine eigene Familie. Nämlich meine Großeltern waren Mitglieder des Republikanischen Schutzbunds. Das war so eine paramilitärische Organisation der Sozialdemokratischen Partei, und die hatten es sich zur Aufgabe gemacht, sie waren alle so Proponenten des Roten Wien, ja. Das waren so Aufbruchsstimmung, und man hat sehr viel Sozialbau, soziale Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, sehr viel für die Menschen getan. Und die Menschen haben auch gespürt, dass Gefahr droht. Ja, man hat schon gewusst, was in Deutschland passiert, Anfang der 30er. Und man hat natürlich befürchtet, dass das auch in Österreich so kommen wird. Und man hat naiverweise aus heutiger Sicht geglaubt, wenn man sich bewaffnet, hat man eine Chance dagegen.
Wann waren Sie das letzte Mal hier im Karl-Marx-Hof?
Vor gar nicht so langer Zeit. So eine Art Betriebsausflug war das, weil mein erster Roman wird verfilmt und ich schreibe an dem Drehbuch mit. Und es war einfach wichtig, auch zu wissen, wie das alles hier heißt, welche Hausnummer das ist und so weiter. Einfach so Recherche.
Und der erste Roman, da geht es ja über die Großeltern eigentlich.
Genau, das ist so die Großelterngeneration und eben die einzelnen Schicksale. Und zentral ist eben dieser Moment, wo die Kinder dieser politisch aktiven Eltern ins Exil geschickt werden. Das war ein Angebot von der Komintern, von der Kommunistischen Internationale. Man muss sich vorstellen, es waren ja viele Väter waren gefallen, also tot während der Februarkämpfe oder geflüchtet, so wie mein Großvater auch. Viele sind arbeitslos geworden, die Parteien sind verboten worden und oft sind die Familien dagestanden ohne Ernährer. Ja? Und zum Teil sehr kinderreich, das heißt, man hat diesen Müttern angeboten, die Kinder einmal auf Erholung zu schicken, auf die Krim, ans Meer. Was man nicht gewusst hat, ist, dass dieser Ferienaufenthalt sich auf über 2 Jahrzehnte für einige Kinder dann in die Länge strecken würde.
Wenn man nicht abgesehen hat, dass ein Krieg kommen wird.
Es waren die Hoffnung war, dass man vielleicht im Herbst wieder in die Schule geht, dass alles wieder normal wird, dass sich in Österreich halt die Lage beruhigt. Leider ist es nicht so gekommen, wie wir heute wissen.
Sie haben gesagt, 2 Jahre haben Sie hier gewohnt. Sie waren, glaube ich, in 16 Schulen insgesamt, habe ich in einem Interview gehört.
12, also 12 je nachdem. Also ob man jetzt auch den Wechsel von einer Klasse in die nächste auch als Wechsel zählt, wenn es halt zum Beispiel A-Zug, B-Zug, solche Dinge. Aber bleib mal bescheiden, es waren 12.
Was sind jetzt die Erinnerungen, wenn Sie da in den Karl-Marx-Hof hineingehen? Ich meine, das waren jetzt 2 Jahre. Kann man sich da noch so ganz genau erinnern? Ist ja auch schon ein bisschen länger her.
Es waren 2 sehr wichtige Jahre. Ich meine, zwischen dem 10. und dem 12. Lebensjahr kann man sich erstens sehr gut erinnern. Und es sind eigentlich sehr wichtige Jahre, auch in der Entwicklung eines Menschen, glaube ich. Das ist so die Vorpubertät, Pubertät. Da passiert sehr viel, ja, auch an Kontakten, und das war halt hier sehr gut möglich. Ja, es ist hier so, es sind lauter Höfe.
Wir gehen jetzt auch gerade in einen Innenhof rein.
Genau, wir sind jetzt da Stiegen 29 bis 39.
Hat es da damals auch so ausgesehen?
Ja, es war ein bisschen unordentlicher. Aber im Prinzip ja, es hat meiner Erinnerung nach hat so Klopfstangen gegeben. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Die waren für uns ein zentrales Möbel. Also da hat sich's abgespielt.
Und Sie haben gesagt, Stiege 1, das heißt, wo müssen wir da jetzt hin?
Stiege 1 ist ganz am Anfang. Also ich habe in der Schule gelernt, der Karl-Marx-Hof ist 1 Kilometer lang. Ich war immer schlecht in Mathematik, in Geometrie, in all diesen Dingen, aber das ist mir so hängen geblieben. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie lang ein Kilometer ist. Ich denke dann an den Karl-Marx-Hof. Ich weiß, wie lang man da geht, wie lange ich als Kind gegangen bin. Das ist so eine Maßeinheit, die sitzt, die sitzt im Kopf.
Das heißt, wenn irgendwer zu Ihnen sagt, das ist 50 Kilometer entfernt, sagen Sie 50 mal der Karl-Marx-Hof.
50 ist vielleicht schon ein bisschen zu lang, aber so 3, 4, 5 Kilometer kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mich erinnern, das war ein bisschen wüster. Ja, es war so, es gab so Trampelpfade überall durch und so höheres Gras.
Müssen wir mal im Herbst wieder kommen.
Genau. Es gab auch gegenüber, ja, also das war so unsere Welt, ja, diese Höfe. Also wir konnten dann auch Kinder in Nebenhöfen besuchen. Es war auch hier der Kindergarten und der Hort. Und dieses Rausgehen war wie das Rausgehen in eine andere Welt. Das war dann Wien. Also das war unseres. Das ist wie so.
Wie seine eigene Stadt in der Stadt, ja, oder Dorf?
Wie ein Dorf. Und es hat ja auch die ganze Infrastruktur gegeben. Da vorne war der Konsum, die Lebensmittel. Milchgeschäft, Gemüse, Kindergarten, Hort, eine Waschküche hat es noch gegeben. Und es hat auch eine Zeit lang noch so eine Ausspeisung gegeben, wobei ich nicht weiß, ob damals das war, wann war denn das, 64 bis 66 habe ich hier gewohnt, ob da noch hier gekocht wurde oder ob das nur angeliefert wurde.
Wir schauen nochmal weiter.
Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie das ein Architekt nennen würde, aber es ist eigentlich sehr schmucklos, und trotzdem haben wir immer genau gewusst, wo welche Stiege ist. Das heißt, man konnte sich gut orientieren. Offenbar sind doch Elemente eingebaut, die der Orientierung dann doch dienen. Ja, also es ist nicht alles so ganz glatt und gleichförmig, auch wenn es jetzt gerade auch ein bisschen so wirkt. Aber also ja, farblich. Jetzt kommen wir zu dem blauen Bogen, von dem ich vorher gesprochen habe. Farblich und auch diese Nummern. Ich glaube, es sind jetzt
bei, wenn ich noch lesen kann, 19, Stiege 19.
19, ja genau. Also auch diese Zahlen, ja, diese Schriftart und so weiter, das löst in mir sofort eben diese Erinnerung und diese Kindheitsgefühle aus. Und auch, es ist ein angenehmes Gefühl. Es ist,
wollte ich gerade fragen, ob das positive Erinnerungen sind.
Ja, also es gab natürlich hier auch Zoff unter den Kindern, aber auch
mit den Eltern.
Mit den Eltern, Eltern untereinander. Also ja, ich sag wie in einem Dorf. Da gab es alles Mögliche. Ja.
Und haben Sie auch Geschwister eigentlich?
Ja, also hier habe ich mit meiner 2,5 Jahre jüngeren Schwester gewohnt. Und hier ist es auch mit diesen Russenkindern gewesen, ja, also man hat uns hier nachgerufen, Russenkinder, die Russenmenscher. Und meine Schwester hat es.
Weil die Mutter Russin ist.
Weil die Mutter Russin ist, weil wir auch aus Russland gekommen sind, ja, sie wussten, dass wir erst kurz davor eben aus Russland gekommen sind. Und eben meine Mutter hat nicht gut Deutsch gesprochen. Und also irgendwie, die Kinder finden das ja schnell heraus, ja, diese, womit sie einen dann sekieren können. Und meine Schwester hat das immer sehr getroffen. Und meine Schwester war immer eine Kämpferin und die hat sich da wirklich mit dem Buben angelegt und hat sich das verbeten. Und komischerweise, ich habe das fast wie eine, als etwas Besonderes empfunden. Also so unterschiedlich empfinden offenbar Kinder und auch Menschen diese, was als Verletzung gedacht ist, ja. Und ich habe mir gedacht, na Russin, das ist irgendwas, ist es nicht Besonderes, aber doch etwas Außergewöhnliches, ja, also irgendwas anderes, ja.
Aber Sie sind ja zweisprachig aufgewachsen, oder?
Also meine Muttersprache war Russisch bis zum 6. Lebensjahr und dann ist das Deutsch draufgekommen. Also Lesen und Schreiben habe ich dann schon Deutsch gelernt.
Aber mit dem Vater haben Sie nicht Deutsch gesprochen?
Das ist jetzt eine ganz lange Geschichte alles, weil also meine Eltern, mein Vater hat sich dann sehr schnell scheiden lassen, wieder geheiratet. Da muss man meine Romane lesen, dort ist das alles aufgeschrieben. Ich habe auch immer, wenn so Fragen gekommen sind zu meiner Herkunft und warum das alles so kompliziert ist, habe ich irgendwann einmal gesagt, Ausschluss, ich schreibe das jetzt mal auf. Und wenn mich der Nächste fragt, dann drücke ich
drück das Buch in die Hand.
Und,
dann,
und wenn dann noch Fragen sind, dann...
Gern wieder Interview.
Ja. Okay, also wir sind jetzt hier bei dem blauen Bogen und mit dem hat es ja eine besondere Bewandtnis. Also ich war hier im Hort, das ist der Kindergarten und Hort.
Ist heute auch noch Kindergarten?
Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir in dem waren. Ich glaube, wir waren, nein, es gibt noch einen weiter draußen. Ich glaube, im Kindergarten waren wir, meine Schwester hier und ich war schon im Hort dort. Und wir hatten eine Horttante. Das war, ich kann mich noch genau erinnern, das war so eine, damals habe ich sie natürlich alt empfunden, wahrscheinlich war sie 40 oder so. Eine dicke Frau, eine sehr gutherzige und eine sehr politisch denkende. Das heißt, die hat uns da ordentlich agitiert. Und zwar hat sie das auf eine gute Art und Weise gemacht, die ich auch für mich mitgenommen habe, auch in mein Schreiben. Nämlich, sie hat uns nicht erzählt, welche mutigen Männer, welche blutigen Schlachten geschlagen haben. Sondern sie hat uns erzählt, wie das Leben in den 30er Jahren ausgeschaut hat, warum das 12. Februarplatz heißt, warum, also wie das war, wie die Menschen gelebt haben, was sie angehabt haben, wie die Wohnungen ausgeschaut haben, wie viele Menschen auf wie viel Raum gewohnt haben. Und dann hat sie uns eben vom 12. Februar erzählt. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob der wirklich schon, damals hat er, glaube ich, noch gar nicht 12. Februarplatz geheißen, aber dieser 12. Februar, das war auch so ein Datum.
Ein einschneidendes Datum.
Ja, und was in meiner Familie und auch eben bei dieser Horttante so ganz wichtig war. Und dann hat sie uns erzählt eben von dem 12. Februar und dass zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Menschheit, so kam das bei mir an, zivile Ziele beschossen wurden. Das heißt, von der Hohen Warte herunter hat die Heimwehr, also der Gegner der Sozialdemokraten, haben die mit Kanonen darunter geschossen und haben in diesen blauen Bogen von der drüberen Seite ein Loch geschossen in ein Kinderzimmer hinein. Und sie hat uns, also das war dann zu der Zeit, sie hat uns hierher geführt, hat uns das gezeigt und hat Fotos mitgehabt, wo eben dieses Loch zu sehen ist von innen und von außen. Und das hat uns natürlich als Kinder wahnsinnig beschäftigt und erschüttert, ja. Und auch politisch geprägt, muss ich sagen.
Sie haben in einem Interview mal gesagt, das rote Wien war für Sie wie so ein Märchen. Können Sie das genau erklären?
Na gut, ich habe es ja selbst nicht erlebt. Ich kenne es nur aus Erzählungen. Aber also all das, was damals möglich geworden ist für einfache Leute, ja, da war vieles gratis oder zu einem sehr geringen Preis. Es wurde wahnsinnig viel gemacht für Kinder und Jugendliche, Wohnbau. Es war damals eben so, dass Wohnung ein Menschenrecht, ein Bedürfnis war, was den Menschen zusteht, erfüllt zu werden, während heute Wohnung zur Ware geworden ist. Ja. Also diese Ideen, ja, die haben mir natürlich alle sehr gut gefallen. Und es ist auch, also Märchen, ja, es ist deswegen ein Märchen, weil es halt so unerfüllt geblieben ist. Ja, es hat eine Zeit lang gedauert. Es hat die Menschen haben so Hoffnung geschöpft und haben sich gedacht, es wird jetzt immer alles immer besser, immer besser. Und dann wurde das mit einem Mal zunichte gemacht. Und nach dem Krieg hat es schon noch eine Zeit gegeben, also auch in der Zeit, als ich hier gewohnt habe, noch da bis in die 60er Jahre hinein, wo viele gehofft haben, dass man wieder anknüpfen kann dort. Ja, es hat da immer noch Gemeindebauten gegeben. Ja, es ist viel gebaut worden in den 60er Jahren. Es hat die Kinderfreibäder gegeben, Bibliotheken. Es hat einfach viel an so Angeboten gegeben.
Auch diese ganze Kunst am Baugeschichte, da sind ja auch so Kunstwerke in den 50er, 60er Jahren auch in den Gemeindebauten entstanden, die heute nie wieder gebaut werden würden, weil es einfach die Leute sagen, es ist zu teuer, und die Leute kommen immer noch und schauen sich in den Gemeindebauten die ganzen Mosaike und Brunnen an.
Ja, also ich weiß, da standen halt überall so diese Figuren herum. Wir haben die teilweise als, auch als Klettergeräte benutzt. Das war, ja, also das ist eine kleine Sache. Ja, da steht halt irgendwo so ein Bär, ich glaube, da auf meinem Schulweg, oder so Ponys oder irgendwelche Figuren, ja. Und die machen das einfach, das ist so ein, wie nennt man das, Markstein oder was, also einfach auch ein Orientierungspunkt, ein Treffpunkt, ja. Es ist schön, da hinzuschauen, sich was dazu vorzustellen, diese Mosaiken und so weiter. Heute kommt mir vor, es wird jeder kleinste Raum genutzt, bis ganz an die Grenzen, bis ganz an den Rand, wo auch kaum noch Platz bleibt für diese Kunst am Bau.
Gut, dann schauen wir mal weiter in Hof 1. Die Einschusslöcher sieht man nicht mehr, leider und zum Glück. Wir gehen jetzt am blauen Bogen vorbei.
Dort ist die hohe Warte, nicht?
Aber so auf Fußballmatches oder so waren Sie nicht Vienna-Fan vielleicht?
Nein. Ich war, gegenüber hat es ein Kino gegeben. Und da hat es Winnetou-Filme gespielt. Das ist so eine Kindheitserinnerung.
Also mit Pierre Brice schon? Oder nein?
Ja, mit diesem angemalten... der Pierre Brice war ja, glaube ich, nicht der Indianer, oder?
Oh ja, der war der Winnetou. Und der Lex Parker war der Old Shatterhand.
Ja, genau. Diese Filme, genau. Die sind dann immer neu ins Kino gekommen und dann sind wir rüber marschiert. Das war ein Highlight, natürlich. Ja, das ist mein Hof.
Jetzt gehen wir zur Einserstiege hin, weil Sie gesagt haben, mein Hof, was kommt da als erstes in den Sinn?
Na, dort haben die Jani-Kinder gewohnt und da haben die Pospischil-Kinder gewohnt. Ja, das waren so unsere Freunde oder meine Freunde. Und zu den Janis ist man immer gegangen, am Mittwoch Kasperl schauen, weil die hatten einen Fernseher.
Hatte natürlich nicht jeder zu der Zeit schon einen Fernseher, eh klar.
Nein, das war ganz selten. Ja. Und man hat auch, es haben sich manchmal Frauen um ein Radio herumgesetzt. Ich weiß nicht, dieser Zaun war irgendwie nicht. Standen da Bänke und da haben sich manchmal Frauen eingefunden. Ich weiß jetzt nicht, welcher Tag das war, aber es gab im Radio, gab es einen Tag, da gab es einen Krimi. Und diesen Krimi haben sie sich gemeinsam angehört, sind mit ihren Thermoskannen und Kaffee da gesessen. Und wir hatten in der Zeit, wir mussten uns ruhig verhalten, aber wir durften sonst machen, was wir wollten. Das waren immer, ich weiß jetzt nicht, welcher Tag das war, aber es war ein toller Tag.
Weil man machen hat können, was man wollte. Das heißt, da hat es auch so eine Hofgemeinschaft gegeben, weil Sie gesagt haben, die Leute sind zusammengekommen. War da eine gute Nachbarschaft schon damals?
Naja, wie ich vorher gesagt habe, ja, es gab einige gute Kontakte, Freundschaften, man hat natürlich getratscht dann über die anderen. Also ich glaube, diese Dynamiken sind überall gleich. Ich wohne jetzt im Lobmeierhof. Dort ist es ähnlich. Ja. Also es schließen sich halt ein paar immer zusammen und dann wieder andere. Und es gibt halt dann verschiedene Gruppen. Ja, das wird sich, glaube ich, nie ändern.
Das heißt, das ist unabhängig von Karl-Marx-Hof, Lobmeierhof oder Altbau vielleicht.
Ja. Obwohl ich finde, im Lobmeierhof, man hat dort aufgestockt, zwei Stockwerke. Und auch noch in den Hof hineingebaut, ein Zimmer tief. Das heißt, man hat auf die Art und Weise viel mehr Wohnraum. Und das Wohnen dort in diesem Hof, der vielleicht so groß ist wie der, 170 Parteien mit vielen Kindern. Und das ist vielleicht auch ein bisschen unterdimensioniert dafür, finde ich. Ja, es ist dann, weil die Kinder natürlich Lärm machen.
Zu wenig Platz ist im Hof vielleicht.
Ja, oder weil halt, ja, die Leute verschiedene Bedürfnisse haben. Es gibt so Leute, die in Schicht arbeiten. Und es ist dann schwierig, dann sich abzusprechen. es gibt dann schon immer wieder Übereinkünfte, dass man sagt, okay, ab 10 soll es einigermaßen ruhig sein und nach einer Zeit oder Müllablagerung und diese ganzen Geschichten. Also ich glaube schon, dass es sowas gibt wie ein wie eine gute Anzahl, ja, also von einem kleinräumigen, von einem von einer Wohnungsein oder wie sagt man da Wohnbaueinheit, ja.
Wohneinheit.
Und man hat es ja auch erfahren, ja. Auch es hat ja auch so in den Stadträndern hat es ja auch so Wohnbauprojekte gegeben, wo ganz viele Menschen untergekommen sind, ja, hochgebaut und in die Breite. Und da hat es meistens Konflikte dann gegeben. Also ich glaube schon, dass auch eine gewisse Kleinheit nötig ist für ein gutes Zusammenleben.
Und haben Sie einen Balkon, also da ist die Stiege. Da war jetzt Zahnarzt bei der Stiege 5 ist das, glaube ich. Ja. 5. Okay, das ist schlechte Erinnerungen vom Zahnarzt. Gehen wir weg zur Stiege 1. Jetzt sind wir direkt hier.
Genau, da im ersten Stock habe ich gewohnt.
Wollen Sie reinschauen ins Stiegenhaus?
Weiß nicht, haben Sie einen Schlüssel?
Ich glaube, ich habe einen, ja. So. So, jetzt gehen wir da hinein. Stiege 1 mit der Frau Arnautovic, drehen wir das Licht auf. Wie lange waren Sie schon nicht mehr hier herinnen?
Ja, aber es riecht immer genauso.
Wie kann man das, ich meine im Podcast, man riecht es natürlich nicht, aber vielleicht ein bisschen beschreiben.
Ja, ich habe in einem meiner Bücher habe ich den Satz, wo nach einem Ausflug auf die Jesuitenwiese dann der Vater und die Mutter die Kinder nach Hause tragen, eben durch das Stiegenhaus im Gemeindebau. Wo es riecht wie sonst nirgendwo auf der Welt. Darum kann man es jetzt auch nicht so genau beschreiben. Aber es ist so, also ich glaube, jeder Mensch, der im Gemeindebau gewohnt hat oder wohnt, weiß, was ich meine. Ja.
Dann gehen wir mal darauf. Jetzt sind wir im Erdgeschoss. Und diese Gitter, und hat das damals schon so ausgeschaut? Schaut nämlich schon alt aus.
Das ist Grünzeug schon. Ob der Lift schon war, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich mich nicht erinnern. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das hier war oder hier. Aber jedenfalls da in diesem Eck.
Und haben Sie ein eigenes Zimmer gehabt hier?
Nein.
Schwester gemeinsam?
Mit der Schwester zusammen, ja. Also ich glaube, es gab ein Wohnzimmer, dann eben dieses Kinderschlafzimmer, eine Küche, Vorzimmer, Bad. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es dann noch einen dritten Raum gab. Also ich erinnere mich nur an diese zwei. Mhm.
Mhm. Und die Eltern haben im Wohnzimmer dann geschlafen, oder?
Ja, also zu dem Zeitpunkt waren meine Eltern schon geschieden und mein Vater ist eben nur ab und zu auf Besuch gekommen und hat dann irgendwo anders geschlafen. Ja.
Und weil Sie gesagt haben, 2 Jahre haben Sie hier gewohnt, von 64 bis 66 und dann nach 66, warum sind Sie dann hier ausgezogen? Weil der Vater gesagt hat, Sie müssen jetzt woanders hin quasi.
Genau, also wir sind ja meinem Vater zugesprochen worden, auch mit der Begründung, dass die Russin die Kinder womöglich wieder mit nach Russland nimmt, wo sie wahrscheinlich, da ist er gar nicht so falsch gelegen, wahrscheinlich hätte sie das tatsächlich gemacht. Und mein Vater war dann schon wieder verheiratet mit einer Deutschen und hat uns dann einfach zu sich geholt nach München. Also ich bin dann mit 66 bin ich dann nach München verpflanzt worden, was fürchterlich für mich war.
Das heißt, Freunde weg, gewohntes Umfeld, alles weg.
Ja. Und das habe ich aber erst später verstanden, es war auch ein vollkommener Wechsel des Milieus. Ja. Also,
das heißt, vom Arbeiter, also hier Gemeindebau ist ja Arbeitermilieu ins bürgerliche Milieu dann?
In ein hochbürgerliches Schwabinger 280 Quadratmeter Wohnung, ja. Die neue Frau meines Vaters war die Tochter eines doppelten Doktors, Professors, einzige Tochter. Also das war schon, da haben sie mir ordentlich die Wadeln vier gekriegt. Ja. Dann begann so meine bürgerliche Erziehung. Heute sage ich, ja, ist schon okay, auf die Art und Weise, weiß ich mich auf verschiedenen Parketten zu bewegen. Ja, also ich weiß, wie man Knödeln isst. Man darf sie auf keinen Fall zerschneiden und oder man muss sie reißen und Erdäpfeln auch. Also solche Dinge haben sie mir beigebracht. Ja, oder wie man sitzt und wie man schaut und so weiter. Einfach diese Codes, ja. Also ich bin schon dankbar dafür, dass ich die auch gelernt habe in meinem Leben. Aber für mich als Kind war das entsetzlich, dieser Kulturwechsel, dieses völlig aus einer Welt in die andere.
Und wissen Sie noch, wie Sie da nach München gekommen sind? Ist Ihnen da irgendwas aus dem Gemeindebau abgegangen? Oder aus der ganze Ort? Oder?
Ja, na, alles ist mir abgegangen, ja. Es war einfach dort alles so etepetete. Dort musste man sich mit Schulfreunden verabreden. Ja, man musste sich immer was ausmachen oder man hat halt telefoniert. Hier.
Einfach in den Hof.
Hat sich das einfach ergeben. Man ist raus, ja, und alle waren draußen. Oder wenn es halt geregnet hat und schirch war, dann ist man halt, hat man gewusst, wo man läuten kann. Und entweder man ist rausgeschmissen worden, dann ist man halt mit denen woanders hingegangen. Oder man ist reingelassen worden.
Und ich wollte noch fragen, Sie haben vorher gesagt, Sie sind hergekommen, ich lasse nicht locker, wegen dem Drehbuch mit dem anderen. Darf man da schon ein bisschen was verraten, was da genau passieren wird?
Ja, es ist für mich das erste Mal, dass ich an einem Drehbuch arbeite oder überhaupt mit Film zu tun habe. Und es haben mir jetzt schon mehrere Menschen gesagt, dass ein Film gemacht wird, kann man eigentlich erst ab dem ersten Drehtag sprechen, weil es gibt so wahnsinnig viele Unwägbarkeiten. Also ein Film, ich merke es jetzt schon, ja, wir schreiben jetzt an der dritten Drehbuchfassung und es werden sicher noch zwei. Bei einem Roman, den schreibe ich und dann ist eigentlich fast nichts mehr zu tun. Ja, also in meinem Fall war es so. Bei einem Drehbuch, da kommt diese Dimension noch dazu, eben dieses sich filmisch vorstellen und so weiter, ja, die ich ja jetzt nicht so habe. Also ich schreibe zwar und stelle mir dabei auch Szenen vor und meine Leserinnen und Leser vermitteln mir auch, dass sie auch Bilder sehen, ja, dass man sich das gut vorstellen kann, dass sie sich das gut als Film vorstellen können. Trotzdem glaube ich, ist ein Film was total anderes. Das merke ich jetzt schon beim Arbeiten am Drehbuch. Das heißt, wenn alles gut geht, ja, wird vielleicht nächstes Jahr zu drehen begonnen. Also wir sind ja schon seit eineinhalb Jahren am Arbeiten. Aber es kann zack und das ganze Ding platzt. Ja.
Aber ist das für Sie, Sie sind auch Journalistin gewesen oder immer noch und waren auch lange Zeit beim Radio und Film ist jetzt wieder eine, wie Sie gesagt haben, eine ganz andere neue Dimension. Ist das auch ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser gewesen für Sie?
Ja, natürlich. Ich mache sowas ja gern. Also ich bin ja der Meinung, solange wir leben, lernen wir neue Sachen oder es ist auch spannend, neue Sachen zu lernen. Ja. Ich nehme da ein Beispiel an meiner Großmutter, an meiner Romanheldin aus dem ersten Roman, die mit 55 Jahren maturiert hat und mit 60 ein Studium begonnen hat und mit 67 ein Jus-Studium abgeschlossen hat. Ja, da war keine Rede mehr von irgendeiner Karriere oder Berufstätigkeit, sondern das war ihr Jugendtraum. Sie hat immer davon geträumt, Rechtswissenschaften zu studieren, einfach weil sie das so wahnsinnig interessiert hat. Aber als Mädchen, 1901 geboren, keine Chance. Ja. Und ich merke auch, es war schon ein kurzer Schreckmoment, wo ich gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, am Drehbuch mitzuarbeiten.
Schreckmoment, warum? Weil man gedacht hat, was Neues oder puh, muss das sein? Oder?
Naja, weil die Frauen oft denken, sowas kann ich nicht. Ja? Also die Männer sagen ja oft gerne, mache ich egal, ohne nachzudenken. Ja? Ich glaube, wir Frauen überlegen uns vorher, sind wir dem überhaupt gewachsen oder das ist so völlig unbekannt, was ist das und kann ich das? Ja. Aber der Moment war nur kurz, weil ich habe ja schon gelernt im Laufe meines Lebens. Und dann habe ich einfach gesagt, warum nicht? Ich kann es ausprobieren. Also schlimmer als, dass es nicht funktioniert, was Schlimmeres kann nicht passieren. Und dann gibt es ja immer noch, ich muss das ja nicht allein verantworten, sondern es gibt ja noch einen anderen Autor. Also ich sage einfach ja und freue mich auf diesen neuen Lernprozess.
Ist das was, wo man dann sehr stolz ist oder sagt man ja, ich bin froh, dass ich das alles geschafft habe und Sie haben ja auch viele Hürden in Ihrem Leben gemeistert, wo andere wahrscheinlich dran zerbrochen wären. Ist das was, wo man sich denkt, okay, super, oder ist das einfach ein Step by Step, wo man im Leben dann weitergeht und sagt, okay, das hat sich halt zum Glück so ergeben?
Also erstens mal glaube ich, dass ich eine Art Glückskind bin, ja, also trotz all, also dieses, wie Sie gerade beschrieben haben, ja, dieses turbulente Leben. Ich glaube, das hat mich auch irgendwie auch fit gemacht, ja. Also ich kann mich leicht auf neue Situationen einstellen. Also ich habe mir eigentlich, glaube ich, immer aus diesen, aus dem, was irgendwie so als Schicksalsschlag daherkommt, versucht, das Positive, was ja auch immer dabei ist, herauszuholen. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Als Kind ist es ja so, dass alles, was einem so zustößt, begegnet, kommt ja so als normal daher, sage ich jetzt, ja. Also so als ja, so ist es halt, ja. Also man empfindet es ja als Kind jetzt auch nicht so, dass einem jemand was Böses will oder das Schicksal meint so schlecht mit einem, sondern so ist es halt und dann muss man sich irgendwie hineinfinden. Ich glaube schon, dass es auch was mit einer Charakterstruktur zu tun hat. Ja, Resilienz ist da so ein Begriff. Aber ich glaube schon auch, das klingt jetzt irgendwie wirklich deppert, ja, aber in so einer geschissenen Situation drin trotzdem Ausschau halten nach diesem kleinen, wo doch was aufblitzt, ja. Ja, das ist natürlich für jeden Menschen was anderes. Aber, ja.
Um jetzt wieder auf den Film zurückzukommen, wird das ein Fernsehfilm werden oder ein Kinofilm? Oder?
Das wird ein Kinofilm, ja. Wenn es einer wird, wird es ein Kinofilm.
Ich habe auch in einem Interview gehört, dass Sie gesagt haben, ja, zuerst die Großeltern, dann die Eltern und jetzt geht es dann an die eigene Geschichte und an die Kinder. Und das ist natürlich das andere auch sehr emotional, aber ist es noch schwieriger dann das eigene Leben? Ich meine, wird das dann autobiografisch genau werden oder ganz genau?
Ja, es sind ja alle meine Romane. Wie soll ich sagen? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird, weil es halt sehr viel an Dokumentarischem hat. Ja. Ich habe auch ausgewiesen, die Originaldokumente habe ich kursiv drucken lassen. Und trotzdem lege ich Wert darauf, dass es ein Roman ist, also mit auch fiktiven Anteilen, weil ich habe zwar die Dokumente, aber ich weiß ja nicht, was haben diese Menschen tatsächlich gesprochen, was haben sie gefühlt, ja.
Deswegen habe ich ja, meine ich, beim neuen Roman würden Sie es wahrscheinlich dann wissen, weil das, oder auch nicht, weil das auch schon ein bisschen zurück.
Alles also für mich ist schon wichtig, dass ich Literatur schreibe und nicht jetzt eine Doku. Ja. Das heißt, ich nehme da auch mal die Freiheit, auch ein bisschen was zu verdrehen, zu erfinden und so weiter. Ja. Und man kann sich darauf verlassen, dass alles das, also dass die Geschichte insgesamt so war, wie sie war, und dass das, was kursiv gedruckt ist, tatsächlich echte Dokumente sind, ja, die man auch herzeigen kann. Die Geschichte selber, also diese, auch die Beziehungen zwischen den Menschen und so weiter, da habe ich mir halt, ja, das war meine eigene Fantasie. Ich habe mir halt versucht vorzustellen, wie fühlt man sich, ja, wenn man die Kinder jetzt ins vermeintlich rettende Exil geschickt hat. Und dann kommen die nicht mehr zurück. Es gibt keinen Weg mehr. Ja? Weder die Eltern können zu den Kindern kommen, noch können die Kinder wieder rauskommen. Das muss ja entsetzlich gewesen sein. Ja? Und dann einen Sohn zu vermissen, der wo lange, also bis zu ihrem Tod hat meine Großmutter nicht erfahren, was mit dem Erstgeborenen passiert ist. Das hat dann erst mein Vater in den 90er Jahren definitiv herausgefunden. Ja? Das habe ich auch dokumentiert.
Und Sie haben ja kein leichtes Verhältnis auch zu Ihrem Vater gehabt. Der war aber auch natürlich ein Überlebenskünstler. Würden Sie sagen, das haben Sie von ihm geerbt?
Also, was ich von ihm geerbt habe, sind so Lebensweisheiten wie, du darfst niemandem vertrauen und du musst immer die Stärkere sein, du darfst nie die Kontrolle verlieren, ja, auch in Beziehungen. Also, das hat mich einerseits stark gemacht, andererseits natürlich behindert, ja, weil klar, in Beziehungen ist das nicht sehr hilfreich, ja, wenn man dauernd die Kontrolle behalten muss und so weiter.
Ich glaube trotzdem, dass ich ein ganz anderer Mensch bin als mein Vater. Und das war auch der Grund, warum das Verhältnis immer konfliktreich war. Ja. Ich habe auch lange Zeit, habe ich ihn als, wenn ich jetzt so sage, als Täter gesehen, ja, als ein kalter Mensch, der mit uns verfahren ist, wie er verfahren ist, der die Frauen gewechselt hat, der ein harter Geschäftsmann war und ein sehr strenger Vater. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, wo kommt der her, was hat der erlebt, was hat ihn denn zu dem gemacht, was er ist? Und dann habe ich zu schreiben begonnen, so kürzere Texte über ihn. Und da ist er so als Opfer rübergekommen, ja. Mhm. Also, was er ja auch war, ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, naja, das wird ihm nicht gerecht, seiner Gesamtpersönlichkeit wird das nicht gerecht. Dann habe ich mich ausgetobt mit diesen ganzen Dingen, wo ich ihn zum Täter gemacht habe, ja. Und dann habe ich gespürt, es muss was dazwischen sein. Oder beides, ja. Und bin halt draufgekommen, dass Menschen sehr komplex sind, ja. Dass die Welt komplex ist, unser Leben. Und dass es gut ist, möglichst früh sich das so einzugestehen, weil sonst könnten wir Opfer werden in einer Ideologie, die dann sagt, das ist gut, das ist schlecht, das ist schwarz, das ist weiß. Mhm. Mir sind die Menschen lieber, die sagen, ich finde jetzt gerade keine Position, zum Beispiel jetzt in dem Ukraine-Krieg. Ja? Also ich als Russin werde halt oft gefragt. Mhm. Und ich sage, ich kann jetzt nicht so, wie viele Menschen sagen, eindeutig, ja, liefert es denen Waffen, das ist die einzige Chance. Ja? Und die anderen, die sagen, die sollen jetzt kapitulieren, das geht genauso wenig. Also verstehen Sie, das ist ja. So... mir sind Menschen unheimlich, die so schnell eine klare Position einnehmen können und wissen, wie es geht. Ja.
Haben Sie noch Verwandte in Russland, zu denen Sie Kontakt haben?
Ja, ich habe Verwandte also aus der Familie meiner Mutter in Kursk, das gar nicht weit weg ist von der Ukraine. Sie sind sehr einfache Menschen, die natürlich dieser Propaganda voll erlegen sind. Und wenn ich schreibe, wie geht's euch denn? Und weil ich mache mir Sorgen, die Ukraine ist so nah, dann bekomme ich, nein, es ist alles gut, das Wetter ist schön, der Bub geht schon in die vierte Klasse und die Ukraine ist weit, ich soll mir keine Sorgen machen. Ja. Und dann kenne ich Leute...
Wie geht's Ihnen da, wenn Sie das hören?
Naja, ich machtlos, ja. Ich habe keine Chance, irgendwas... Also es hat auch gar keinen Sinn, ja, irgendwas. Das sind einfach seit 20 Jahren mit denen das Gehirn gewaschen. Und dann habe ich Freunde eben in Russland, in Moskau, auch in der Ukraine. Und in Moskau so eben die intellektuellen Schriftsteller, Literaturmenschen. Ich war vorigen Oktober, war ich dort zum letzten Mal. Da muss man jetzt auch aufpassen beim Schreiben, ja. Es ist jetzt wieder wie unter Stalin, man schickt sich gegenseitig Gedichte und muss zwischen den Zeilen lesen. Ja? Ein Gedicht über etwas Bestimmtes und dann versteht man, was der Mensch damit sagen will. Es hat eine Faszination, es hat was Nettes, aber es ist gleichzeitig wahnsinnig bedrohlich und eigentlich furchtbar. Ja. Aber jetzt sind wir abgeschwiffen.
Nein, das passt schon, kein Problem.
War natürlich auch interessant für uns Kinder, der Keller.
Was war da unten im Keller?
Naja, so erste Küsse.
Ah, okay. Also deswegen haben Sie vorher gesagt, zwischen 10 und 12, bestes Alter quasi.
Genau.
Okay. So, jetzt gehen wir da ein letztes Mal noch den Gemeindebaugeruch bis zum nächsten Besuch hier einatmen. So, jetzt gehen wir da wieder raus.
Soll ich? Diese Türschnalle, ja.
Das ist eine goldene Türschnalle, also Gold, ich meine Kupfer oder was das ist.
Oder ich weiß nicht, was das ist, ja. Die sich ja nicht drücken lässt, ja. Die nur diese Form hat. Also die.
Das heißt, da haben Sie sich dran gehängt als Kind oder Jugendliche?
Ja, also irgendwie war sie natürlich für uns zu groß und hat die. Also sie war. Nein, eigentlich, wie soll ich sagen, war das ein bisschen unangenehm.
Ich wollte nur noch mal nachfragen jetzt, Sie haben gesagt, vorher im Keller die ersten Küsse, war das jemand aus dem Gemeindebau hier?
Ja, natürlich.
Darf man Namen oder Codename sagen?
Den Namen habe ich leider vergessen.
So, okay. Aber glaub, wie hat er ausgesehen?
Ich glaube Rudi, aber ich weiß Rudi, es wirklich okay. nicht mehr.
Und wissen Sie, wo der gewohnt hat?
Ich glaube, nein, der hat im nächsten Hof gewohnt. So, okay. Ja. Also nicht so ganz Inzest.
Okay. Das haben wir jetzt nicht gehört.
Also nicht aus demselben Dorf.
Ja, ja, nein, nicht aus demselben Hof.
Ja, die Bäume sind... Ich habe ein Foto von hier.
Also wir stehen jetzt im Innenhof, beim Hof 1 und ein altes Foto, das sind jetzt direkt vorm... das war Ihr Kindergarten, oder? Haben Sie gesagt?
Ich war hier nicht im Kindergarten, also, sondern im Hort. Und das war aber im übernächsten Hof. Also in dem Hof hinterm Seemann.
Okay. Und weil Sie gesagt haben, Sie haben ein Foto von hier, wo Sie da drüber schauen, über den Zaun? Oder hat es da noch keinen Zaun gegeben?
Den gab es noch. Müsste ich schauen. Ich suche das Foto, ich schicke es Ihnen. Ich habe zu Weihnachten einen Fotoapparat geschenkt bekommen. Einen ganz kleinen, billigen Agfa. So ein Klickdings mit Film zum Einlegen. Und da habe ich eben so erste Fotos geschossen hier und habe auch meine Schwester eins von mir machen lassen. Und ich hoffe, ich finde es. Also ich werde danach suchen ganz heftig und es wird schon auftauchen.
Und weil Sie sagen, erste Kamera, war das auch für Sie schon absehbar, dass es beruflich in so eine journalistische, schreibende Richtung geht? Oder wann hat sich das herausgestellt bei Ihnen?
Nein, gar nicht. Also journalistisch gar nicht. Im Gegenteil, ich habe dann in München eben, als es darum ging, das Studium zu wählen, hätte ich von meiner Deutschlehrerin, die hätte mir geholfen, auf die Journalistenschule zu kommen, auf die Münchner, eine sehr renommierte. Und ich war damals so drauf, dass ich gesagt habe, nein, Journalismus, das ist systemimmanent, das ist nahe der Macht, das möchte ich nicht machen. Ich möchte etwas Sinnvolles machen, was irgendwie gut für die Menschen ist, und habe mich dann entschieden, Sozialpädagogik zu studieren. Und das war die völlig falsche Wahl. Ja, also manchmal lässt man den Kopf wählen, anstatt dass man das macht, was man gerne tut. Das habe ich auch gelernt. Und ich sehe das so, dass ich dann über einen großen Umweg dann doch dort gelandet bin, wo ich eigentlich hingehöre, nämlich in die Welt der Sprache, gar nicht so sehr des Journalismus. Darum habe ich auch das Radio für mich entdeckt, weil dort eben mit Sprache viel gearbeitet wird. Ja.
Das heißt, Sie waren bei Ö1 auch jahrelang als freie Mitarbeiterin tätig, bei so Sendungen wie Moment, Leben heute und ich glaube Diagonal, haben Sie gesagt?
Diagonal und alle möglichen, also auch Radiokolleg quer durch.
Ja. Das heißt, die Sprache war für Sie schon immer wichtig. Da kommen wir gleich zum nächsten Buch. Wann wird das erscheinen? Oder Sie schreiben wahrscheinlich gerade auch dran?
Ja, ich bin jetzt natürlich ein bisschen aufgehalten worden durch die Drehbucharbeit. Ich habe so 8 oder 9 Kapitel habe ich schon geschrieben. Seither ruht es. Und ich hoffe aber, dass ich im September weiterarbeiten kann und dass ich vielleicht im Frühjahr 24, dann habe ich diesen 3-Jahres-Rhythmus schön eingehalten, dass ich es da vielleicht herausbringen kann. Aber auch da, das ist, ich muss das nicht beruflich machen, ich muss nicht davon leben. Das heißt, ich kann mir den Luxus erlauben, mir die Zeit zu nehmen, die ich will und brauche. Und das ist... Einerseits sehr angenehm, andererseits ein bisschen Druck braucht man schon auch. Aber ich glaube, ich bin gut aufgehoben bei dem Verlag, wo ich jetzt bin. Da kommt es in diesen dezenten Dosen genauso, wie ich das brauche.
Aber es ist bei Ihnen nicht so wie bei manchen anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, wo die sagen, sie müssen sich jetzt wie ein Brotjob hinsetzen in der Früh und Wecker stellen und sagen, okay, ich schreibe jetzt von 8 bis 12, weil sonst geht nichts weiter. Oder man wartet wahrscheinlich auch nicht immer, bis einem die Muse küsst.
Ich bin da ganz anders gebaut, ganz anders. Also bei mir ist es so, es fühlt sich so an wie ein Stoffwechselvorgang. Ist mir einmal eingefallen, so als Vergleich. Ich nehme viel auf, ja, und irgendwas passiert dann in meinem Hirn damit, so eine Art Verdauung, ja, oder ein Zusammenfügen und auch Weglassen. Und irgendwann kommt der Punkt, da spüre ich, das muss jetzt raus. Und dann setze ich mich mit einer Lust auch hin und arbeite. Ja. Und ich bin auch keine, die jetzt so ganz viel Text produziert, sondern es ist oft so, dass ich dass ich dann schon in dieser kurzen Form auch schreibe, in der ich halt schreibe, ja. So eher dieses, schon dieses Verdichtete und nicht so viel, was man dann eh wieder wegschmeißen muss, ja. Ich meine, ich schmeiß dann trotzdem immer noch was weg, aber ich habe immer gedacht, ja, das hat auch was mit Faulheit zu tun oder mit, ja, sich nicht unnötige Arbeit machen, ja, so.
Der neue Roman wird ja auch teilweise hier spielen?
Ja, natürlich, weil da geht es ja darum, auch um diese, es ist ja lustig, bei den Romanen, ich denke immer, ja, ich erzähle jetzt da eine Geschichte von Menschen und dann ergibt sich aber so ein Thema, das sich so drüber legt, aber das wird wirklich, das kommt erst im Lauf des Prozesses. Es gibt auch das Umgekehrte, ja, Kollegen und Kolleginnen von mir sagen, sie nehmen sich ein Thema und das behandeln sie jetzt und dann transformieren sie das halt auf Personen, auf eine Handlung und so weiter. Bei mir ist es umgekehrt, ich erzähle Lebensgeschichten und dann kommt ein Thema, ja, also beim letzten war es zum Beispiel bei dem Junischnee, ist allmählich herausgekommen, so dieses, wie ist es denn zurückzukommen als Österreicher in die Heimat, als einer, der schon rausgefallen ist.
Und der hier gar nicht so gewollt wird, wie er eigentlich gern hätte.
Genau, also man versteht das bei Türken oder so, da kann man das auch so nachvollziehen, ja, oder bei Menschen, die aus völlig anderen Zusammenhängen kommen. Aber jemand, der hier geboren ist, ja, und hier seine Kindheit verbracht hat und eigentlich hierher gehört, und dann aber durch die Tatsache, dass er eben auch ausgerechnet in der Sowjetunion dann groß geworden ist und dann von dort kommt in einer Zeit, wo man so gegen den Bolschewismus auch noch so, ja, oder auch, wie ist es für diese Frauen, ja, für diese Russinnen oder die Russen, also für die Ehepartner, wie ist denn dieses Zurückkommen, ja, und so dieser Aspekt, man schließt sich dann untereinander zusammen, man versteht eigentlich nur Witze, die diese Leute verstehen, die Österreicher lachen über ganz was anderes, Essen tut, also so Vorlieben für Essen hat man andere und so weiter, ja. Das war mir beim Beginn des Romans noch überhaupt nicht klar. Und jetzt kristallisiert sich sowas heraus, eben so ein Wechsel von Wechsel der Milieus, ja. Man kann es auch Klassen nennen oder also von diesem Gatsch da in Kursk, ja, wo es nicht einmal eine Wasserleitung gibt, nach Wien zu kommen, schon so ein Kulturschock, ja, wo es Wasserleitungen gibt und rauschende Klos, die dann ein Kind erschrecken. Und dann eben in dieses bürgerliche, deutsche München. Ich glaube, das ist so das Hauptthema, was sich jetzt so heraus, ja, von kommt. Also das ist jetzt nicht von mir gewollt, aber es
muss raus.
Es bietet sich so an, ja, ja.
Okay, dann sage ich vielen lieben Dank fürs hier gewesen sein und wenn der Roman fertig ist, treffen wir uns wieder hier bei der Einzelstiege.
Abgemacht.
Abgemacht.
Februar 2024, das ist ja dann auch irgendwie ein rundes 34, 90 Jahre.
Dann ja, treffen wir uns wieder am Februarplatz.
90 Jahre, 12. Februar hier.
Vielen lieben Dank, Ljuba Arnautovic. Wo geht's jetzt hin?
Jetzt geht's in den 5. Drehbuch schreiben.
Vielen lieben Dank fürs hier gewesen sein. Danke, Wiederschauen.
Ja, danke für dieses Interesse und schönen Tag noch. Baba.
Bitte gern. Wiederschauen.
Hier wird nicht gewohnt. Hier wird bereits gelebt. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Mit Markus Egger.